Fragen bezüglich Skript und was auch sonst noch alles vielleicht für Sie relevant ist. Das Ganze ist so, die Vorlesungsunterlagen, also das Skript, die sind verfügbar über die Webseite. Wenn Sie in TUM Online reingehen, dann gibt es einen Link, elektronische Unterlagen, und das führt Sie dann zu uns auf die Webseite und da können Sie das Ganze runterladen. Das heißt, es ist nicht in Moodle drin, weil auf unserer Webseite, das ist frei verfügbar, das heißt, das können Sie einfach runterladen. Sie brauchen kein Passwort und von TUM Online, von der Modulbeschreibung kommen Sie dann direkt hin. Da gibt es zwei Dateien da dorten. Das eine ist eine PDF-Datei, die repräsentiert das Skript. Das können Sie entweder zum Ausdrucken verwenden, oder Sie können es auch interaktiv am Rechner nutzen, weil zum Beispiel die Links, die sind also da dort auch anklickbar. Das heißt, Sie können draufklicken vom Inhaltsverzeichnis und können zu den entsprechenden Punkten dann auch hinspringen. Aber Sie können es auch ausdrucken. Und da gibt es noch eine ZIP-Datei, da gibt es so ein paar Flash-Animationen, die bestimmte Sachen einfach vielleicht ein bisschen, ja, netter präsentieren, ist aber so, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Also das ist eher so zur Aufheiterung gedacht. Dann hier gegenüber das Sommersemester 14 gibt es nur ein paar Fehlerkorrekturen, ansonsten ist es relativ mehr oder weniger dasselbe, was ich letztes Jahr verteilt habe und was auch an Themen angesprochen worden ist. Das Ganze ist so, dass ich versuche, die Vorlesung wieder vom Ablauf her aufzuzeichnen, genauso auch wieder wie die Annotationen. Über TUM Online kommen Sie auf diese Webseite und da ist dann auch ein Link dorten, wo es dann zu den aufgezeichneten Vorlesungen geht. Das heißt, die sind dann nicht bei uns auf dem Lehrstuhlserver, sondern die sind auf dem Server von der Fakultät und da können Sie es dann jederzeit runterladen. Es ist so, das Ganze ist nicht sofort nach der Vorlesung verfügbar, sondern da gibt es so eine Art Nachverarbeitungsschritt und normalerweise ist es so, dass man innerhalb von 1, 2 Tagen versuchen, das da drauf zu tun. Wenn mal zwischendrin ein Urlaub ist, kann's, oder nicht Urlaub, sondern ein Feiertag ist, kann es sein, dass unter Umständen ein paar Tage länger dauert. Da ist auch so, dass nicht nur die Vorlesung aufgezeichnet wird, sondern es ist auch geplant, die Übung, die am Freitag stattfindet, aufzuzeichnen. Also beides. In derselben Art und Weise. Es gibt noch eine Aufzeichnung vom WZW, die ist vom Sommersemester 11. Da gibt es aber natürlich schon gewisse Unterschiede zu dem, was vor 4 Jahren hier präsentiert worden ist. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch verfügbar ist und wo das verfügbar ist. Also da bin ich ehrlich gestanden überfragt. Die Zentralübung findet jeweils Freitag statt, von 9 bis 11 im selben Hörsaal und das würde der Herr Groh machen. Und weiteres Punkt, Klausur, geplant ist der 23. Juli. Das ist nicht so, also Sie brauchen zu mir gar nicht kommen wegen Verschiebung oder sonst was. Der Klausurtermin wird vom WZW festgelegt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir den bei uns festlegen, sondern der wird vom Studiensekretariat hier in Abhängigkeit mit den anderen Lehrveranstaltungen festgelegt. Und da kann ich also nicht jetzt irgendwie sagen, ach, das verschieben wir jetzt um einige Stunden oder um einen Tag oder was auch immer, das geht nicht. Sondern das ist effektiv, wird es hier lokal, wird der Termin festgelegt. Um wie viel Uhr der stattfindet, das weiß ich nicht. Geplant, was mir gesagt worden ist, ist der 23. Juli. Ist aber noch nicht fix. Aber normalerweise glaube ich, also wenn Sie mir den Termin nennen, dass das schon relativ zu 80, 90% sicher ist. Und Sie können auch reinschauen, also im WZW Studium, gemeinsames Grundstudium, da müsste dann der endgültige Termin auch drinstehen. Die Anmeldung findet dann über TUM Online statt und Sie kennen ja dann auch so die Anmeldetermine. Sie sollten also schon schauen, dass Sie sich da anmelden. Und zwar ist es so, die nachträglichen Anmeldungen, muss ich gleich sagen, ich habe keinen Zugriff drauf. Ich kann die Noten eintragen, ich kann aber keinen nachträglich eintragen. Und ich kann auch keinen löschen. Sondern das Ganze kann nur über das Studiensekretariat hier erfolgen. Das heißt, Sie müssten dann über einen Antrag im Studiensekretariat das machen und nicht einfach mir eine Mail schicken und dann fragen, ich soll sie eintragen, weil ich das nicht kann. Ich habe keinen Zugriff drauf. Ich darf zwar Ihre Noten eintragen, aber nicht zusätzliche Personen, die nur die Prüfung machen wollen. Die Wiederholungsprüfung ist voraussichtlich im März, April 2016. Also das war in der Vergangenheit immer so, dass hier, je nachdem, wann das Semester beginnt, findet das März so kurz vor Semesterbeginn statt. Und die letzte Wiederholungsprüfung hat ja vor, glaube ich, am 1. April oder irgendwie sowas stattgefunden. Relativ um den Zeitraum. Ein weiterer Punkt, es gibt ja einige von Ihnen, die schon eine Lehrveranstaltung vielleicht in einem anderen Fach gemacht haben und da eine Informatik-Lehrveranstaltung besucht haben, über die Anerkennungen, da können wir gerne drüber reden. Wenn Sie beispielsweise, es gibt manchmal ja welche, die da Maschinenbau oder irgendwas anders studiert haben, nicht notwendigerweise hier an der TU, sondern das kann auch irgendwo anders sein. Wenn Sie eine vergleichbare Informatik-Lehrveranstaltung haben, dann können wir gerne hier über eine Anerkennung drüber reden, was Sie brauchen. Sie brauchen so einen Anerkennungslaufzettel vom Studiensekretariat, also von dem Lokalen hier vom WZW. Sie brauchen so eine Kursbeschreibung, was Sie da in dem Kurs gemacht haben und dann natürlich auch einen benoteten Schein. Das heißt, dass Sie auch einen Nachweis haben, dass Sie den Kurs bestanden haben. Also es reicht nicht, dass Sie sagen, ach, da war ich einmal drin. Und was nicht anerkannt wird, das heißt, wenn Sie einen Volkshochschulkurs gemacht haben oder auch den Informatikkurs an der Schule. Und das geht nicht. Wer hat schon Informatik an der Schule gehabt? Ach, dann, das wäre ja schlimm. Dann wäre ja bald keiner mehr da. Dann könnten wir fast aufhören. Aber wenn Sie jetzt ein anderes Studium gemacht haben, es kann auch genauso im Ausland gewesen sein, also es ist nicht notwendigerweise hier in Deutschland, sondern es kann auch im Ausland gewesen sein, können Sie gern zu mir kommen. Und zwar am besten nach der Vorlesung hier in Weihenstephan, das heißt am Montag, oder Sie müssten zu mir nach Garching kommen, oder man müsste einen Termin vereinbaren, das geht dann halt einfach über E-Mail. Das Nähere zur Übung, das würde dann der Herr Groh in der ersten Übungsstunde am Freitag präsentieren. Das heißt, ich würde jetzt nicht mehr zur Übung sagen, sondern das macht dann er. Und das wäre eigentlich das alles gewesen. Gibt es noch Fragen zu dem Allgemeinen? Also Sie können jederzeit auch während der Vorlesung natürlich Fragen stellen, wenn Sie irgendwas interessiert. Und ich beantworte das, wenn ich es weiß. Und Sie können aber gern auch hinterher zu mir nach der Vorlesung kommen. Sprechstunde mache jetzt keine separate hier in Weihenstephan, sondern wenn, dann hinterher nach der Vorlesung. Und wenn Sie jetzt halt eine Anerkennung haben wollen, wenn da jemand dabei ist, dann sollte er halt schon schauen, dass er seine Unterlagen halt beieinander hat und nicht mal kommen und dann vage irgendwas erzählen. Gut, dann können wir hier einsteigen. Sie wundern sich, ich nutze hier Windows XP. Problem ist so, die Software zum Zeichnen, die ich nutze, die funktioniert auf 7 und aufwärts nicht mehr. Die Firma ist in der Zwischenzeit bankrott und verschwunden. Das heißt, da gibt es auch keinen Update mehr. Und deshalb nutze ich den, ohne jetzt am Netz zu hängen. Und das heißt, ich nutze den so als Standalone und der funktioniert noch genauso wie früher. Also insofern sind geringere Aufzeichnungen noch genauso wie früher. Was nicht dabei ist bei den Aufzeichnungen, sind Videos. Also Videos, also ein Bild von mir, weil mein Wort, das bringt nichts. Dagegen, was ich machen würde, also wenn ich hier etwas draufschreibe, dann ist es mit in der Aufzeichnung drin enthalten. Das heißt, Sie müssen dann nicht notwendigerweise jetzt alles, was ich da hinschreibe, entsprechend auch gleich versuchen mitzuschreiben, sondern das mit enthalten. Und in der Aufzeichnung das Audio ist dabei, also das Audio und die Annotationen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir können hier einsteigen, so mal kurz die Übersicht, um was es überhaupt geht in der Lehrveranstaltung. Und ich nehme an, der größte Teil hat ja schon Erfahrung mit Informatik im Sinne von Facebook oder Twitter oder sowas. Das machen wir jetzt nicht so direkt, sondern wir versuchen uns im Sinne jetzt auch mit den inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen. Und zwar würde ich sagen, speziell interessieren uns natürlich so die Grundlagen von der Informatik. Und die Vorlesung richtet sich natürlich an Nicht-Informatik-Studierende. Und ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand nach Weihenstephan kommt von den Informatikern, ist eher unwahrscheinlich. Aber man könnte natürlich sagen, ja gut, die Informatik soll ja praktisch sein. Ich kann einen Text schreiben. Ich kann mit Excel hier entsprechende Berechnungen machen, mit dem Spreadsheet. Ich kann eine Webseite gestalten. Ich kann hier PowerPoint-Präsentationen machen. Es geht auch darum, Daten zu verwalten. Und da gibt es natürlich hier auf der einen Seite, kann man sagen, na ja, ich habe das Dateisystem. Aber es gibt ja auch so die Möglichkeit, das Ganze in einer Datenbank zu verwalten. Die Vorteile von der Datenbank würden wir hier ganz konkret auch ansprechen. Und zwar gerade die Leute, die halt mit in der Biologie oder was auch immer Versuche durchführen, sehr viele Daten erfassen. Da macht es natürlich oft Sinn, die entsprechenden Daten in der Datenbank zu verwalten. Und zwar gerade, wenn man unter Umständen so quer Auswertung von den Daten haben will. Was natürlich erheblich schwieriger ist, wenn Sie das Ganze nur mit einer Datei machen, weil Sie dann die Struktur schaut in einer ganz bestimmten Form auf. In der Datei, wenn Sie da was ändern wollen, dann tun Sie sich natürlich schwer. Vieles andere, was interessiert uns hier noch, zum Beispiel die Privatheit der Daten. Klar, wir würden da jetzt nicht reingehen, wie die NSA jetzt ihre konkreten Daten überall abgreift. Aber es gibt ein paar so einzelne, einfache Sachen, an die wir uns, mit denen wir uns auseinandersetzen. Sei es mit Verschlüsselung, sei es, wie Sie bestimmte Sachen zertifizieren lassen können. Also Ihre, dass Sie wissen, ist das ein zertifizierter Server oder nicht. Eine Problematik, die man noch hat, Wissen über die Bedienung. Das Ganze ist so, dass das nicht jetzt ein Word-Kurs ist. Dass das nicht ein Excel-Kurs ist. Die Problematik ist so, wenn Sie vielleicht es sind jetzt schon mehrere Jahre zurückgehen und sagen, na ja, ich kenne jetzt Office 2003, ich kenne Office 2007, ich kenne Office 2010, dann werden Sie sicherlich merken, von Office 2007 auf 2010 hat sich die ganze Nutzerschnittstelle drastisch geändert. An den Stellen, wo früher mal Funktionen waren, um bestimmte Aktivitäten in Word oder Excel aufzurufen, die finden Sie nicht mehr. Es wurde alles reorganisiert. Und das ist genauso die Problematik, dass hier das Wissen über die Bedienung von solchen Softwaresystemen, die ist sehr stark produktabhängig und zwar auch, man könnte sagen, ja, auch bezüglich der Version. Also gerade wenn Sie von einer alten auf eine neue Version gehen, schaut ganz anders aus, Sie finden nichts mehr. Und man könnte also sagen, das Ganze hat hier eine sehr beschränkte Lebensdauer. Was uns interessiert, das ist so die dahinterstehenden Konzepte. Und das ist genau das, was wir uns hier anschauen wollen. Und da gilt auch Folgendes, dass teilweise für manche Konzepte, dass die auch in andere Anwendungsbereiche übertragen worden sind. Und beispielsweise, wenn Sie an Objektorientierung denken, wurde im Rahmen von der Informatik entwickelt, wird aber jetzt auch mit sehr viel oder sehr häufig auch im Kontext von der BWL verwendet, beispielsweise zur Modellierung von Abläufen in Unternehmen. Genauso auch so die Überlegung mit den Modellierungssprachen findet Einklang in ganz andere Bereiche, auch im Maschinenbau und in andere Ingenieurwissenschaften. Und so gibt es eine Reihe von Konzepten, die nicht in der Informatik entstanden sind, aber die Sie jetzt genauso auch in anderen Gebieten halt verwenden können. Die Zielsetzung von der Vorlesung jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Es geht nicht darum, dass Sie hier programmieren lernen sollen wie ein Informatiker. Wir wollen uns ja nicht die Jobs wegnehmen lassen, sondern wir wollen ja immer noch eine Existenzberechtigung haben. Aber das Ziel wäre sowas wie einfache Programme, dass Sie die auch selbst schreiben können, beispielsweise im Rahmen von Ihrer Bachelor-Thesis oder von Ihrer Master-Thesis. Es geht auch nicht darum, dass Sie einen Rechner selber zusammenbauen können. Sie können den zusammenstellen übers Netz, was Sie haben wollen. Den selber zusammenbauen ist zwar vielleicht mal ganz interessant, ist aber typischerweise kommt es teurer, als wie wenn Sie den übers Netz bestellen irgendwo. Das Ganze ist auch kein Tutorial, wie ich schon sagte, für Word oder Excel, sondern vielmehr geht es um die Konzepte. Da geht es einerseits natürlich auch Programmierkonzepte, aber was uns auch interessiert, sind so Modellierungskonzepte. Und das sind Sachen auch, die Sie unmittelbar auch möglicherweise in Ihrem Fach einsetzen können. Und das wäre dann etwas, was in andere Bereiche halt übertragbar ist. Die Themen, die uns hier interessieren, das sind einerseits Datenbanken, weil ob Sie jetzt Biologen oder aus anderen Domänen herkommen, es gibt immer wieder die Notwendigkeit, viele Daten zu erfassen und dann auch diese Daten zu verwalten. Und deshalb ist der erste Teil, den wir uns intensiver anschauen, sind Datenbanken. Wie schaut eine Datenbank aus? Wie schaut so eine Struktur von einer Datenbank aus? Wie kann ich meine Daten da reinbringen? Wie kann ich die entsprechenden Daten wieder da rauslesen? Das andere, das Relevante, sind also hier Informationssysteme. Und wir würden uns natürlich auch Programmierung anschauen, um einfache Programme zu schreiben. Und dann geht es auch darum, was sind Rechnernetze, was sind so die Eigenschaften davon und was sind so die Technologien, die da dahinter stehen. Und so wichtige Konzepte, die uns hier interessieren, da hat man schon das eine, wäre also hier die Modellierung, das andere, das schreibe ich jetzt da unten hin, das andere ist hier so die Abstraktion. Darunter versteht man jetzt vereinfacht ausgedrückt, ich schaue mir nur die wichtigen Sachen an, die unwichtigen Sachen, die lasse ich weg. Und dann versuche ich, mich voll nur auf diese essentiellen Teile zu konzentrieren. Und ein zweiter wichtiger Punkt, das wäre also hier die Objektorientierung. Und das lernen wir im Zusammenhang mit der Programmierung kennen, also beispielsweise mit der Java-Programmierung. Für Leute, die fragen, warum Java-Programmierung, wurde damals mit dem Studiensekretär oder mit der Studiensekretariat beziehungsweise mit den involvierten Personen der Wunsch geäußert, die Leute sollen hier Java lernen. Und deshalb machen wir Java. Ein weiterer Punkt hier in dem Zusammenhang von der Literatur oder von den behandelten Themen, das hatte ich jetzt schon kurz angesprochen, Datenbanken, Grundlagenprogrammierung, Softwareentwicklung, Datenstrukturen und Algorithmen und Codierung von Informationen, die brauche ich natürlich zur Programmierung. Algorithmen sind im Grunde genommen Schemas, Ausführungsschemas, die dem Rechner natürlich so als Grundlage dienen, um bestimmte Funktionen auszuführen. Die Teile hier, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme, die macht man hier nur knapp. Das heißt also hier, da macht man nicht viel, sondern das sind ein paar wenige Stunden oder sowas, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Rechnernetze und verteilte Systeme macht man dann wieder mehr, weil mit dem sind sie dann sehr viel mehr konfrontiert. Wenn man die Übung anschaut, also hier, was machen wir in den Übungen? Im ersten Teil machen wir hier Datenbanken und im zweiten Teil geht es dann um einfache Java-Programmierung. Und da lernen sie dann, wie man so ein Java-Programm schreibt, was man da alles für den Ablauf braucht. Aber das Wichtige sind natürlich die Datenbanken auch. Mit dem fangen wir dann auch an. Dann haben wir hier noch bezüglich der Literatur. Da ist es so, da kann man einmal sagen, für die Klausur reicht also das Skript beziehungsweise die Unterlagen von der Übung reicht aus. Das heißt also, wenn Sie die Klausur anschauen, ist so, dass Teile der Fragen kommen aus der Vorlesung, Teile der Fragen kommen aus dem Übungsstoff. Und wenn Sie die sich vernünftig anschauen, dann sollte das ausreichend sein, um die Klausur zu bestehen. Sie können natürlich begleiten, wenn Sie für bestimmte Sachen mehr Interesse haben und sagen, na ja, der Themenbereich, der interessiert mich jetzt mehr. Dann gibt's also hier begleitend zu der Vorlesung gibt's die beiden Bücher. Das eine von Gum Sommer, Einführung in die Informatik, das von 2013 oder von Herold, Grundlagen der Informatik von 2012. Bei dem ersten, da weiß ich jetzt gar nicht, wie viel die Auflage das ist mindestens 4-5 Mal als Auflage schon erschienen. Und dann gibt's noch weiterführende oder vertiefende, einmal zur Programmierung in Informatik, Entschuldigung, in Java, dann moderne Betriebssysteme, Computernetzwerke, Computerarchitektur und Datenbanksysteme. Das sind aber jetzt Bücher, die auch normal Informatikstudenten empfohlen werden als Literatur. Und dementsprechend sind die natürlich doch ein Stück weit sehr viel komplexer als die beiden Bücher hier. Und auch, wenn ihnen unter Umständen die Grundlagen fehlen, sehr viel schwieriger, um durchzusteigen. Aber für die, die da Interesse dran haben, das sind so Standardwerke, die als Literatur auch Informatikern empfohlen werden. Gut, das war jetzt mal hier so, jetzt bin ich wieder zweig hochgekommen, das war mal hier so die Übersicht Und dann gehen wir in die Einführung rein. Was interessiert uns so bei der Einführung? Wir schauen uns mal an, so die verschiedenen Aspekte der Informatik. Mit welchen Bereichen beschäftigen wir uns? Was gehört alles zum Computersystem dazu? Dann wird man auch noch mal kurz Bits und Bytes ansprechen und dann aber auch noch mal die Bedeutung Information, Nachricht. Und da wird man auch sehen, dass unter Umständen nur die Sichtweise eine andere ist aus der Sicht der Person. Dagegen für den Rechner ist alles das Gleiche. Gut, was versteht man unter der Informatik überhaupt? Das Ganze ist ja entstanden im Zusammenhang mit den beiden Begriffen Information und Automatik. Und dann hat man Informatik draus gemacht. Und wenn Sie jetzt in den englischen Sprachbereich gehen, dann gibt es ja den Bereich Computer Science. Und da merkt man schon die Entwicklung. Hier in Deutschland oder in Europa ist die Informatik zum größten Teil so aus der Mathematik entstanden und zum kleineren Teil aus der Elektrotechnik. In den USA ist es sehr viel stärker aus der Elektrotechnik entstanden und da entstand auch so parallel der Begriff Information Science. Und hier ist es so, in Europa hat man also versucht, mit Informatik einmal die Rechnertechnologie abzudecken, aber auch so das ganze Informationsmanagement. Und in USA gibt's zum Teil diese beiden Richtungen, Information Management oder Information Science und dann Computer Science. Und die haben zum Teil einen ganz anderen Entstehungskern. Wenn man jetzt so die Beschreibung anschaut, es geht so um Erfassung, Verbreitung, und Verarbeitung, Speicherung von Informationen, die uns hier interessiert. Und wir wollen das natürlich mit Hilfe von technischen Lösungen machen. Und das ist genau da, wo der Rechner ins Spiel kommt, dass man hier das Ganze über einen Rechner auch macht. Und wichtig ist hier auch die Frage, dass wenn man Automatik anschaut, dann heißt es nicht, dass unter Umständen die Informatik den gesamten Prozess automatisiert, sondern es kann sehr wohl sein, dass nur Teilaufgaben des Prozesses automatisiert werden. Also hier auch, man kann sagen, hier auch Automatisierung eines Teils eines Gesamtprozesses. Und also hier mit den technischen Lösungen hat man genau diese maschinelle Verarbeitung. Und da spielen natürlich da so jetzt die Technik halt eine Rolle und da gibt's natürlich einmal die Hardware, die hier relevant ist, nämlich hier das physische Gerät, aber dann natürlich auch die Software, die Anwendungen, die da drauf laufen. Und das würde mir hier auch zu dieser technischen Lösung dazu rechnen. Und jetzt kann man sich überlegen, was arbeitet denn überhaupt so ein Informatiker, was macht denn der? Und da gibt's ja immer so diese Vorstellungen der Informatiker, das ist der Hacker, dann schaut er aus wie so ein mit einer komischen Brille, mit lange Haare, sitzt im Hinterraum irgendwo, isst nur Chips und vielleicht Coke Und sonst kennt man den gar nicht. Also hier diesen typischen Computer-Nerd. Und so werde ich ja zum Teil immer auch in den Medien, ob das jetzt halt in Film oder Fernsehen gemacht wird, auch dargestellt. Das ist natürlich so jetzt nicht der Fall. Und wenn man hier mal so den Ablauf sich anschaut, dann sind natürlich Informatiker an ganz verschiedenen Stellen tätig. Und zwar ist so, ich habe am Anfang ja ein reales System, zum Beispiel könnte ich sagen ein Flugbuchungssystem. Aber das Ganze geht über Telefon und Papier. Jemand schreibt eine Liste und da schreibt er rein, wie wer an welchen Tagen mit welchem Flugzeug fliegen will. Und das könnte man natürlich feststellen, naja, das funktioniert so nimmer weltweit, weil da müssten Sie immer irgendwo anrufen und schauen, dass Sie eine Verbindung kriegen. Also möchte man das ändern und möchte das Computer unterstützt machen. Und jetzt würde natürlich ein Informatiker mit den Leuten reden und sagen, was wollt ihr jetzt? Was sind denn so die Anforderungen an dieses IT-System? Also hier geht es um die Anforderungen an das IT-System. Das heißt, er muss mit den Kunden sprechen. Und wenn er mit den Kunden oder nachdem er mit den Kunden gesprochen hat oder auch parallel dazu, dann würde er hier so ein Modell aufstellen von dem zukünftigen System. Und da geht es also hier darum, das Abstrahieren von der realen Welt, also hier abstrahieren von der realen Welt. Und was wäre hier so ein Beispiel? Beim Flugzeug würde uns interessieren, naja, das ist eine 737 oder das ist ein Airbus 720, um die Kapazität der Sitze zu wissen. Aber mich würde es bei der Flugbuchung nicht interessieren, sind die Sitze jetzt blau? Ist das Flugzeug angestrichen? Hat es hier ein Logo oben drauf? Das wäre also in dem Sinne für die Flugbuchung irrelevant. Das heißt also hier, die Sachen lasse ich weg und würde mich also auf die zentralen Teile konzentrieren. Ein Modell besteht dann typischerweise nicht aus einem einzelnen Modell, sondern aus einer ganzen Menge von Modellen. Da gibt es einmal das Datenmodell. Wie, aus welchen Teilen bestehen meine Daten? Wie sind sie strukturiert? Dann gibt es so ein Ablaufmodell, nämlich wer tut wann was und in welcher Ablauffolge passiert es. Und in dem Zusammenhang werden wir hier dieses ER-Modell im Laufe der Vorlesung kennenlernen. Und das ist genau das, was wir hier haben, beispielsweise für die Bank. Dann kann man hier sagen, ja, der Kunde, der hat einen Kredit. Ein Angestellter der Bank betreut diesen Kredit. Ein Angestellter betreut auch dieses Konto, das der Kunde hat. Also kann man also sagen, ein Kunde, der einen Kredit hat, hat bei uns auch ein Konto, über den das Ganze abgewickelt wird. Und das wäre so hier mal so eine Datenstruktur. Das wäre dieses E, nämlich Entities, die Entitäten. Kunde ist eine Entität. Kredit ist eine Entität, Angestellter und Konto. Und man sieht schon, Entität heißt nicht, dass es irgendwas physisch Greifbares ist, sondern hier Konto, das ist etwas, das kann ich nicht anfassen, ein Konto, aber das existiert als Entität natürlich. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kann unter Umständen ein anderer Informatiker geht her und macht daraus eine Entwurfsspezifikation. Der schreibt also, spezifiziert genau, wie mein IT-System ausschaut. Also hier des IT-Systems. Wenn die Entwurfsspezifikation existiert, die kann relativ detailliert sein. Bei großen Software-Systemen ist die typischerweise sehr detailliert. Bei einfachen kann es sein, dass es ein bisschen vage ist, dass der Programmierer noch sehr viel Freiheiten hat. Dagegen beim großen System ist es sehr detailliert und der Programmierer programmiert im Grunde genommen jetzt genau setzt das Ganze um von der Spezifikation in ein reales, beispielsweise Java-Programm oder in irgendeiner anderen Sprache, die halt vorgegeben ist. Wenn er das Ganze programmiert hat, dann muss er natürlich schauen, funktioniert so, wie das Ganze gedacht ist. Da ist es oft so, dass da wieder andere Informatiker mit ihrer Rolle zum Tragen kommen. Da gibt es Testdaten, die geben die Testdaten rein ins System und schauen, ob als Ergebnis das rauskommt, was gewünscht ist. Also ganz primitives Testdaten wären, wenn Sie sagen, ich habe mir eine Software geschrieben, die nur addiert. Und jetzt gebe ich denen die zwei Zahlen rein, 5 und 7, und dann erwarte ich, dass er mir 12 liefert. Und wenn er jetzt 11 liefert, dann weiß ich, irgendwas stimmt da nicht. Und das macht man natürlich auch für komplexere Sachen, dass man hier sagt, ich weiß die Eingabedaten und ich weiß, was als Ergebnis rauskommen soll. Und dann vergleiche ich das mal. Aber Testdaten heißt, ich kann das nur für ein paar oder für eine bestimmte Menge repräsentativer Daten machen. Ich kann das nicht erschöpfend machen für alle Möglichkeiten. Und drum kann es sein, meine Testdaten und die Ergebnisse waren korrekt und trotzdem sind noch entsprechende Fehler drin, die jetzt beim Test nicht aufgefallen sind. Dann ist es so, wenn man sich das Ganze anschaut, wenn irgendwas nicht stimmt, dann kann ich natürlich jetzt hier Feedback geben. Irgendwie kann man sagen, na, das Modell war nicht ganz richtig, wie die Nutzerschnittstelle ausschaut, das passt mir überhaupt nicht. Oder die Struktur der Daten stimmt nicht und da hat man hier dieses Feedback, auch wieder vom externen Nutzer, passt unter Umständen das hier an, passt das wieder an und durchläuft das Ganze wieder neu. Und man sieht also hier schon, so ein Informatiker hat natürlich einerseits mit der Implementierung zu tun, aber hat relativ viel natürlich auch mit externen Kunden zu tun. Und man kann das zusammenfassen, also Beschäftigung, ich habe die Anforderungsanalyse, habe Systementwurf, habe Systemspezifikation, Implementierung und dann natürlich auch den entsprechenden Test. Gut, wir schauen uns jetzt hier nochmal an, wenn man die Teilgebiete sich anschaut, dann hat man hier so vier verschiedene Dinge. Ich habe hier die technische Informatik. Das ist die Hardware. Das ist der physische Rechner. Ich habe die praktische Informatik. Da würden hier so Sachen reingehen wie Programmiersprachen, Übersetzerbau. Was ist das? Ich übersetze das Ganze von einer Programmiersprache in eine systeminterne Darstellung, weil der Rechner natürlich mit Bits und Bytes arbeitet. Und für den Rechner ist eine Programmiersprache schon eine sehr viel höhere Darstellung. Er muss das Ganze wieder in eine interne Darstellung transformieren. Da geht auch die Softwareentwicklung gehört dazu, aber auch so Standardanwendungsprogramme wie die Datenbanken. Dann habe ich hier die theoretische Informatik. Da gehören also hier so Automatentheorie dazu, Semantik, Logik, Komplexitätsabschätzungen. Komplexitätsabschätzungen wird man kurz im Laufe der Vorlesung darauf eingehen, wie man das macht. Und zwar, da geht es konkret darum, dass man also sagen kann, ich habe also diesen Algorithmus. Wenn ich eine bestimmte Menge Eingabedaten habe, wie lange kann ich abschätzen, würde er brauchen? Und da geht es also nicht darum zu sagen, also er braucht genau 20 Sekunden, er braucht genau 2 Stunden, sondern was man sich anschaut, dass man das Wachstum sich anschaut, dass man sagt, na ja, mit 1000 Eingabedaten würde es so ausschauen. Wie würde das möglicherweise das Wachstum ausschauen von der Performance, wenn ich 1 Million Daten habe? Wie viel länger würde da ungefähr brauchen? Und da kann man sich dann schon überlegen und kann sagen, ist mein Algorithmus überhaupt adäquat, die Lösung bereitzustellen? Weil wenn man also davon ausgeht, na ja, das funktioniert ganz gut, wenn 10 Leute eine Flugbuchung machen, aber wenn jetzt Hunderttausende gleichzeitig versuchen, einen Flug zu buchen, und dann stellen wir fest, na ja, der Rechner würde jetzt halt unter Umständen Stunden rechnen, bevor er eine Flugbuchung durchführen kann oder nicht, dann kann man sagen, na ja, das ist für den Markt nicht adäquat, da muss ich mir was anderes überlegen. Bei der technischen Informatik, da geht's halt konkret darum, Konstruktion von Rechnern, wie schauen Prozessoren aus, Speicher, Chips, Peripherie. Aber was auch dazu zählt, ist so diese Systemsoftware. Das heißt also hier konkret unser Betriebssystem, ob das jetzt Windows ist. Also hier natürlich ist so ein Beispiel oder mit Linux oder dann halt Mac OS oder auch, was hier auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch Android auf den Handys. Und das ist meistens die Systemsoftware, gibt es zwei unterschiedliche Teile. Da gibt es so einen hardware-nahen Teil, der abhängig ist von den Prozessoren, die verwendet werden. Und dann gibt es einen Teil, der unabhängig ist, aber der immer noch relativ hardware-nah ist. Und das ist genau der Punkt, wenn man sich ja überlegt, Android läuft ja auf verschiedenen Mobiltelefonen. Und da kommen zum Teil die Speicherchips von unterschiedlichen Herstellern. Und trotzdem funktioniert das für Sie als Nutzer gleich. Und da wird man den hardware-nahen Teil, muss man an die Hardware anpassen, den etwas weiter entfernten, würde man dann entsprechend von einem Hersteller zum anderen Hersteller natürlich identisch machen. Was aber diese Systemsoftware hat, sie ist anwendungsunspezifisch. Das heißt also, da geht es nicht darum, ob ich jetzt hier ein Textsystem baue, wie Word, ob ich hier eine Tabellenkalkulation baue mit Open Software oder ob ich es mit Word mache, also mit Excel mache. Also hier, das spielt dann keine Rolle, weil hier das Ganze unspezifisch ist. Und es geht halt hier darum, ich steuere hier die Hardware. Jetzt können wir mal schauen. Genau, da geht es weg. Tja. Bei der angewandten Informatik, die ist so der Teil, da spielen die Anwendungsbereiche eine wichtige Rolle. Und die Anwendungsbereiche, da geht es natürlich hier darum, dass auf der einen Seite kann ich sagen, ich habe hier Lösungen sind universell einsetzbar, egal ob ich jetzt in der Medizin arbeite oder in der Biologie oder vielleicht bei den Ingenieuren. Aber dann gibt es natürlich welche, die nur für einen bestimmten Anwendungsbereich sind. Also so ein Flugbuchungssystem. Und wenn ich so ein Flugbuchungssystem habe, das kann ich nicht so ohne weiteres übertragen, beispielsweise um Raumbelegungen an der TU zu machen, sondern das würde dann ganz anders ausschauen. Und deshalb gibt es natürlich auch so Informatikableger, beispielsweise Wirtschaftsinformatik, Kombination BWL-Informatik, um IT-Unterstützung für Wirtschaftsabläufe zu machen. Und da geht es halt darum, dass das auch ein eigener Studiengang ist und die wissen also sehr viel genauer die BWL-Umgebung, auch die Terminologie. Auf der anderen Seite kennen sie sich auch in Informatik sehr gut aus, möglicherweise natürlich nicht bis ins ganze Detail, weil man macht hier nicht zwei Studien, sondern das Ganze ist halt dann eine Kombination. Dasselbe gibt es natürlich auch in der medizinischen Informatik und die kennen sich einerseits in der Medizin aus, sind aber dann sicherlich keine ausgebildeten Ärzte, die hier dann OPs durchführen. Aber sie kennen sich aus, wie Tomographen heute arbeiten, weil sie sollen dann entsprechend die Unterstützung den Ärzten heute auch geben. Dann gibt es natürlich auch Bioinformatik, Kombination Biologie und Informatik, also gerade DNA und so weiter, gibt es ja den Studiengang Bioinformatik, der zwischen an der TU und LMU gemeinsam durchgeführt wird. Und dann gibt es natürlich auch Geoinformatik und hier also Daten aus der Geologie, also hier die ganzen Geodaten, die hier eine Rolle spielen, aber dann spielt in Geoinformatik auch Bildverarbeitung eine große Rolle. Und wo sie also hier mit Geografie und Informatik so eine Synergie treffen. Die Informatik generell, kann man sagen, ist doch interdisziplinär. Man hat hier einen Bezug natürlich zur Betriebswirtschaft. Man hat aber auch einen Bezug zur Psychologie und Soziologie. Und beispielsweise die Nutzerschnittstellen. Wenn Sie hier die ganzen Nutzerschnittstellen aufbauen, Sie schreiben nicht einfach irgendwas und machen das und sagen, ach, da klatsche ich jetzt hier irgendwas hin, da klatsche ich hier irgendwas hin und dann soll er da drauf drücken, sondern da macht man sehr viel mehr, sehr viel eigentlich mit Psychologen zusammen. Wie kommen bestimmte Sachen mental auch beim Benutzer an? Wie kann er unter Umständen Sachen sehr viel effizienter auch nutzen und mit denen arbeiten? Aber man könnte natürlich auch andere noch aufzählen, zum Beispiel Ingenieurwissenschaften. Und zwar denken Sie dran, IT im Auto. Eigentlich bei jedem modernen Standardauto haben Sie schon entsprechende Rechner drin. Wenn es teure Autos sind, dann haben Sie schon zwischen 70 und 100 Rechner drin. Und Sie haben natürlich die ganze Kommunikation zwischen den entsprechenden Rechnern. Sie haben die ganze Sensorik drin. Das Ganze muss programmiert werden. Und wenn man so die letzten 10 Jahre anschaut, die meiste Wertschöpfung, die entstanden ist, ist im Grunde genommen dahingehend entstanden, nämlich mehr IT ins Fahrzeug reinzubekommen. Und wir werden uns danach im Zusammenhang mit Rechnernetze auch nochmal etwas anschauen, und zwar die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen, dass die Fahrzeuge halt untereinander miteinander kommunizieren können. Beispielsweise jetzt ein relativ simples Beispiel, wenn Sie daran denken, an Stauinformationen. Die Stauinfo, die kriegen Sie jetzt über Radio oder sonstige Sender, die das zentral versenden, die meistens aber eine relativ lange Verzögerungszeit haben. Das heißt also, es ist oft so, Sie fahren es wird ein Stau gemeldet, Sie kommen an die Stelle hin und da ist nichts mehr. Weil das Ganze, der Unfall ist abgebaut, der Stau hat sich aufgelöst und es dauert zum Teil Viertelstunde, 20 Minuten, bis das irgendwann im Sender soweit ist, bis die Info nach außen gegeben werden. Jetzt könnte man sich halt vorstellen, sagt gut, die Fahrzeuge, die in die andere Richtung fahren, die sehen ja genau, wie viel Rückstau das auf der anderen Spuren halt gibt und die können diese Informationen eigentlich nach außen tragen und so kriegen sie relativ schnell Realzeitinformation, ob da jetzt ein Stau stattfindet ist oder nicht. Und so kann man unter Umständen auch die Information nutzen oder was man jetzt erst kürzlich gelesen hat, dass beispielsweise, wenn Sie vom Parkplatz in der Stadt wegfahren, dass die Information an einem Lichtmasten gespeichert wird. Sie suchen Parkplatz, geben ein, Sie wollen ja irgendwo hinfahren an der Stelle, dann meldet sich halt der Lichtmasten und sagt, bei mir ist gerade der Parkplatz frei geworden. Und dann können Sie halt schauen und können halt überlegen, wie schnell brauchen Sie dahin? Sind Sie der Erste, der da hinkommt? Oder gibt es dann die Möglichkeit, schon eine Reservierung zu machen? Also das sind so Sachen, wo auch Ingenieurwissenschaften und IT eine große Rolle spielt. Dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie rechnergestützte Gruppenarbeit. Sie haben hier beispielsweise Teams, die gemeinsam an an Problemen arbeiten. Ein Teamteil ist in Europa, ein anderer ist in den USA, ein anderer ist in China und die kooperieren halt gemeinsam und tauschen sich entsprechend aus. Und das Ganze geht natürlich auch entsprechend mit IT-Unterstützung ohne Telefon. Social Software, klar, Sie haben natürlich hier mit Facebook oder auch Twitter fällt er hier konkret da rein und das Ganze ist ja, oder auch dann Flickr, YouTube und was es da sonst noch alles gibt. Gut, das ist so der angewandte Teil und wenn man jetzt nochmal zurückgeht, dann sieht man also hier, ich habe hier diese vier Teile. Angewandte ist so das Anwendungsorientierte. Technische, da geht es um die Hardware und die Systemsoftware. Praktische geht es eher um Anwendungen, die Domänen unabhängig sind. Datenbanken kann ich einsetzen in der Medizin, kann ich einsetzen in den Ingenieurwissenschaften. Und dann habe ich die theoretische Informatik, wo es um konkrete Theorien geht, die möglicherweise hinter der technischen Informatik, hinter der praktischen oder angewandten Informatik stehen. Der Unterschied ist fließend und bei der praktischen ist so, dass Sie hier die Software entwickeln, die eher domänenunspezifisch ist. Dass Sie also sagen, ich entwickle hier Software wie ein Textsystem. Das Textsystem kann ich beispielsweise in der Domäne der Biologie einsetzen, ich kann es in der Domäne der Medizin einsetzen oder in Ingenieurwissenschaften. Und hier bei der Angewandten, die haben mehr, sage ich mal, so einen Anwendungsdomänen-Touch, wie beispielsweise bei Flugbuchungssystemen. Das setze ich dann ganz konkret in der Domäne ein. Aber man könnte natürlich sagen, das ist ein sehr fließender Übergang. Und darum würde ich also das hier nicht so als strikte Trennung sehen, sondern das ist eher so eine Tendenz. Gut, Computer, was sagen wir da? Das sind im Grunde genommen halt so technische Geräte zum Verarbeiten und Aufbewahren von Informationen. Man erwartet natürlich hier hohe Zuverlässigkeit und eine gute Geschwindigkeit. Aber man könnte natürlich auch hier sagen, dass so ein Rechner, der macht so ein automatisch Verarbeiten. Also hier, man erwartet einen gewissen Automatismus. Und das ist genau das, was man sich hier bezüglich Kaffeemaschinen unterscheidet. Da spricht man ja auch immer von einem Kaffeeautomaten. Aber der macht halt nur Kaffee. Wichtig ist so bei einem Rechner, die Arbeitsvorschrift ist veränderbar. Ich kann zwar jetzt meine Kaffeemaschine, kann ich personalisieren. Ich kann die einstellen, dass der um 7 in der Früh sich einschaltet und sagt, dann macht er einen Espresso und danach kommen 2 Cappuccinos hinterher. Da habe ich eine gewisse Personalisierung. Aber Sie können den jetzt nicht programmieren und können sagen, naja, jetzt soll er auch entsprechend irgendwas ganz anderes machen. Sondern er kann halt nur Kaffee machen. Und das ist genau das, was ein Rechner halt kann. Man kann dem Algorithmen geben. Man kann entsprechend aus den Algorithmen kann ich Programme machen. Und diese Programme würde dann der Rechner halt entsprechend auch ausführen. Und da geht's halt hier konkret darum, dass hier die Algorithmen präzise formulierbar sind. Also hier präzise formulierbare Vorschriften. Also hier, man sollte ihm das Ganze konkret natürlich sagen. Sie könnten beispielsweise nicht dem Rechner sagen, mach mal einen Kaffee. Ein Menschen kann ich das sagen, aber gut, der könnte natürlich jetzt auch fragen, soll ich das vielleicht jetzt mit dem Aufgussfilter machen, soll ich es mit der Kaffeemaschine machen, soll ich es hier nach der französischen Methode machen. Das heißt, als Mensch würde ich mich halt entscheiden und sagen, ich mache es halt so, weil so kann ich es und anders kann ich es nicht. Der Rechner würde dann zurückmelden, würde sagen, keine Ahnung, was Sie wollen, was der Nutzer will. Bitte präzise spezifizieren. So eine Struktur von einem Software-System, das würde beim nächsten Mal, es gibt manchmal Bilder, die sind irgendwie zu klein geraten. Wenn Sie die nicht lesen können, dann sagen Sie mir das. Dann würde ich nochmal schauen, ob man die größer kriegt. Keine Ahnung warum, aber manche, so ein Rechner hat ja doch ein gewisses Eigenleben. Die hat er einfach kleiner gemacht. Aber wenn man sich das Ganze jetzt hier anschaut, dann schaut es ja hier so aus. Ich habe hier unten die Hardware. Das heißt also hier meine Prozessoren, Speicher, den Arbeitsspeicher. Dann habe ich hier die Systemsoftware. Das wären also hier Betriebssystem, das auf der Ebene ist. Dann habe ich natürlich hier die Anwendungssoftware. Das kann hier natürlich Word sein. Das kann hier das Flugbuchungssystem sein. Also hier Flugbuchungssystem auf der Ebene der Anwendungssoftware. Und dann ist es so, dass es hier noch eine Maschinensprache gibt. Und das ist hier jetzt, kann man sagen, das ist die Schnittstelle, also hier Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Und diese Schnittstelle ist spezifisch für eine CPU, also hier spezifisch für CPU. Und die kann natürlich unterschiedlich sein, wenn ich einen Chip beispielsweise von Motorola habe, schaut es ein bisschen anders aus, als wie wenn der Chip von Intel kommt. Und deshalb ist dann immer so, dass hier das Betriebssystem muss dann immer auf unter Umständen eine andere Hardware-Architektur portiert werden. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, habe ich zwei Typen von Software, nämlich hier die Anwendungssoftware und die Systemsoftware. Die Anwendungssoftware ist das, was man so als Anwender her kennt, mit dem man auch arbeitet. Die Systemsoftware kennen Sie auch als Betriebssystem, das am Anfang startet. Aber die Zielsetzung davon ist die Steuerung von der Hardware, die darunter ist. Und die Hardware, natürlich, was da drunter kommt, ist die CPU, ist natürlich die Speicherchips, aber da gehören auch so Sachen darunter, wie beispielsweise der Drucker, wie beispielsweise der Scanner, wie beispielsweise die Tastatur, wie beispielsweise der Bildschirm. Das gehört alles darunter, was hier dann über meine Systemsoftware hier gesteuert wird. Und da werden wir später nochmal im Sinne bei der Rechnerarchitektur ein paar Worte dazu auch hören. Das nächste, was uns hier interessiert, ist die Darstellung der Information. Und ich habe einmal auf der einen Seite kann ich sagen, naja, die Situation, nämlich die Information, wie Sie sie kennen und wie wird sie jetzt im Rechner dargestellt. Und da ist es jetzt so, dass ich natürlich so die Information habe aus der Sicht des Menschen. Ich habe natürlich auch die Information und deren Repräsentation aus der Sicht des Rechners. Und das ist genau das, was sich also hier drunter verbirgt. So ein menschlicher Nutzer, der redet oft immer und gerne von der Information, die ihn interessiert. Und auf der anderen Seite, der Rechner, der kennt Daten. Also hier entsprechend hier eine Folge von Bits, die hier eine Rolle spielen. Und jetzt ist es so, ein Rechner, der kennt jetzt nicht den Text, der beispielsweise hier dasteht, sondern der wird intern repräsentiert durch eine ganze Menge von Bits. Und mit diesen Bits arbeitet so ein Rechner. Und jetzt gibt es so die zwei Situationen, nämlich diese Umwandlung, nämlich die Umwandlung der Information, wie sie repräsentiert wird auf der Ebene des Menschen. Da spricht man in dem Sinne, spricht man von einer Kodierung. Und auf der anderen Seite, nämlich von den binären Daten zur Information wieder, so wie sie der Mensch kennt, spricht man von einer Interpretation. Und man könnte hier sagen, ja, Beschreibung, also hier Beschreibung oder auch der Bedeutung, so hier der Bedeutung von Daten. Also man geht hier von den Daten aus und assoziiert sie mit einer Bedeutung. Und wenn also hier beispielsweise im Rechner hätte ich jetzt halt intern eine Darstellung, eine Binärdarstellung für die Zeichensequenz Türe. Aber wenn ich jetzt diese Türe auf einem Plan anzeige, dann habe ich natürlich eine bestimmte Bedeutung für den Menschen und ich kann das interpretieren. Und das ist genau das, was man dann also hier oft auch hat. Auf der Benutzerebene spricht man gern von der Informationsverarbeitung, auf der Rechnerebene spricht man gern von der Datenverarbeitung. Und im Grunde genommen sind es einfach unterschiedliche Repräsentationen. Das eine ist die Repräsentation auf der Ebene des Nutzers, auf der andere ist es hier die Repräsentation auf der Ebene des Rechners. Und man kann also hier sagen, die Kodierung ist notwendig, also hier notwendig, um die für den Menschen verständliche Information auch für den Rechner verständlich zu machen. Also hier notwendig, um die für den Menschen verständliche Darstellung in eine verständliche Darstellung zu transformieren. Und auf die Weise ist es natürlich so, dass der Rechner genau das macht, was man sich halt entsprechend vorstellt. Und diese Transformation oder diese Kodierung, die muss natürlich so sein, dass die eindeutig ist. Also es kann nicht sein, dass hier die Information, dass sie die darstellen, sondern die Information muss man natürlich korrekterweise in die korrekte Datendarstellung transformieren. Und es kann nicht sein, wenn ich einmal die Information eingebe oder meine Darstellung, einmal stell das so dar, einmal stell das anders dar, weil dann wird sich der Rechner natürlich unterschiedlich verhalten. Das nächste, die unterschiedliche Darstellung von Informationen auf der Ebene des Menschen, dann kann man natürlich sagen, wenn ich die Bundestagswahl hernehme, da habe ich ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das darzustellen für die Sitzverteilung im Bundestag. Ich kann es einmal so als Tortendiagramm darstellen. Ich kann es hier auf diese Art und Weise darstellen, wo es ein bisschen getrennt ist. Ich kann hier das Ganze als Balkendiagramm darstellen. Ich kann es hier darstellen einfach als Liste. Und jetzt weiß ich auch nicht, ob das die letzte ist. Und das Wichtige ist so, intern habe ich die Information nur einmal. Also die Information existiert nur einmal. Und ich generiere mir unterschiedliche Darstellungen. Das ist genau das, was wir hier hatten mit der Interpretation. Also die Interpretation, die nimmt dieselben Daten, aber sie kann dann unterschiedliche entsprechende Darstellungen dann je nach Nutzer halt wählen. Und das ist genau das, was dann der Nutzer auch entsprechend personalisieren kann und sagen, ich möchte das Ganze immer so sehen, damit ich das Ganze, an das bin ich gewohnt. Und das ist halt hier das Wichtige, dass hier das Ganze nur identisch, nämlich einmal gespeichert wird. Ich habe hier 4 Darstellungen und nur eine interne Speicherung. Das nächste, was uns interessiert, sind Nachrichten. Und weil es gibt ja oft immer den Begriff, ja, man redet von Informationen, man redet von Nachrichten, dann hat man so das Gefühl, naja, ist das dasselbe oder ist das was anderes? Sondern was man jetzt hier sich mal anschauen kann von der Übertragung. Ich habe auf der einen Seite den Sender, der sitzt ja hier von der Information. Und hier habe ich den Empfänger. Und der möchte die Information senden. Dann haben wir ja gesagt, der Rechner, der hat ja mit Daten zu tun, mit den binären Daten. Der kodiert, es werden diese Informationen kodiert in diese binäre, interne, für den Rechner nutzbare Darstellung. Und die verschickt er dann auch. Das heißt also, die konvertiert er nicht in irgendeine andere Darstellung, sondern hier ist so, dass entsprechend, was übertragen wird, ist einfach eine Bitfolge, die hier übertragen wird. Was zusätzlich dazu kommt, das ist genau das, was man auch von der Post her kennt, nämlich hier dieser Umschlag. Also hier Daten plus Umschlag. In den Umschlag bekommen noch zusätzliche Informationen rein, nämlich wer ist der Sender, wer ist der Empfänger. Dann steht oft auch noch drin, wie viele Daten sind hier drin, wie groß ist das Ganze. Dann gibt es hier auch zusätzliche Informationen wie Prüfsumme. Prüfsumme ist sowas, dass man hier Informationen dazu hängt, um daraus zu eruieren, ob die Daten korrekt übertragen worden sind oder ob unter Umständen bestimmte Sachen fehlerhaft übertragen worden sind. Da kann es sein, dass man dann diese fehlerhaften Daten, dass man erkennt, dass irgendwie bei der Übertragung der Daten ein Fehler passiert ist, aber man kann es möglicherweise nicht rekonstruieren. Aber der könnte jetzt, dieser Empfangsrechner könnte sagen, ich habe deine Daten empfangen, leider sind sie fehlerhaft. Und übertrag's nochmal. Das merkt hier der gar nicht, sondern wenn das beim zweiten Mal klappt, dann würde hier die korrekten Daten kriegen und der hat gar nicht gemerkt, dass der erste Versuch gescheitert ist, sondern dass erst beim zweiten Versuch die Daten korrekt übertragen worden sind. Ein anderer Punkt, der hier relevant ist, man braucht sowas wie einen Übertragungskanal oder Verbindungskanal, der also hier ein Rechnernetz repräsentiert. Das kann natürlich das Telefonnetz sein, das kann ein ganz anderes Netzverbindung sein, ein lokales Netz, je nachdem, wo der Sender ist und wo der Empfänger ist. Und möglicherweise können hier eine ganze Menge von Zwischenrechnern dazwischen sitzen. Also hier Nachricht ist im Grunde genommen, sind es die Daten, die hier auch drin sind, genau dasselbe. Nur spricht man hier von Nachrichten und hier eher von Daten. Dann noch ganz kurz zu Bits und Bytes als Wiederholung für alle, die es sowieso schon in der Schule gehört haben. Das Ganze ist ja so, die kleinste Einheit sind natürlich diese Bits oder ein Bit. Die kleinste Informationseinheit oder Binary Digit hat typischerweise halt nur zwei Werte, nämlich man kann sagen ja, nein, war falsch, linksrum, rechtsrum, wenn Sie es magnetisch sehen, also je nachdem, wie Sie es halt interpretieren. Und wie können Sie das Ganze repräsentieren? Das eine natürlich technisch repräsentieren mit elektrischen Ladungen. Sie könnten sagen, 0 ist ungeladen, 1 ist geladen. Sie könnten dann mit Spannungen arbeiten, nämlich 0 Volt und 1 ist 5 Volt. Sie könnten die Magnetisierung anschauen, geht's links rum, geht's rechts rum. Das Ganze, also Sie haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das repräsentieren. Beispielsweise bei Festplatten machen Sie es natürlich magnetisch von der Darstellung. Und die Problematik, die man natürlich jetzt hier hat, ich kann mit einem Bit nur zwei Informationen darstellen, nämlich ja oder nein oder 0 oder 1. Wenn ich aber jetzt halt mehr als wie zwei Informationen darstellen will, beispielsweise die Frage, woher kommt der Wind? Da habe ich schon das Problem Süd, West, Ost, Nord. Dann habe ich noch gar keine Südost oder so weiter. Das heißt also hier, man sieht schon, ein Bit reicht mir nicht aus, um Informationen darzustellen, sondern es geht darum, ich muss mir Bits zusammenfassen zu einer Folge. Und das ist genau das, was ich jetzt hier mache. Ich betrachte hier immer drei Bits hintereinander. Also ist nicht, und das ist halt wichtig, dass man hier von der Struktur her im Programm immer weiß, muss ich jetzt immer drei Bits hintereinander betrachten, muss ich fünf Bits hintereinander betrachten, muss ich acht Bit hintereinander betrachten. Das muss mein Programm wissen. Im Rechner ist das Ganze immer nur eine Folge von Bits. Die Software muss wissen, wie das Ganze von der Struktur her zu interpretieren ist. Und jetzt hat es so, wenn ich hier immer drei betrachte, dann kann ich natürlich sagen, 3 mal 0, das ist immer Süd. 2 mal 0, einmal 1 ist West. 0, 1, 0 ist Nord. 0, 1, 1 ist Ost. 1, 0, 0 ist Südost und so weiter, bis ich bei Südwest bin, bei 1, 1. Das heißt also hier, ich kann hier entsprechend 8 verschiedene Werte darstellen. Also hier 8 verschiedene Werte. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann ist n ist die Länge meiner Bitfolge. Und das ist also hier, wäre das genau 2 hoch 3, dann habe ich genau 8. Wenn ich jetzt hergehe, beispielsweise, ich betrachte nicht Bitfolgen von 3, sondern von 4, dann habe ich hier schon 16. Das heißt also, wenn ich hier meine Bitfolge um ein Bit verlängere, dann habe ich eine Verdoppelung von den möglichen Werten, die ich darstellen kann. Wenn ich die entsprechend verlängere und sage, naja, jetzt betrachte ich Bitfolgen von 5, dann habe ich natürlich hier schon 32 verschiedene Werte. Und auf die Weise ist es so, mit jedem zusätzlichen Bit habe ich die doppelte Anzahl von möglichen Bitfolgen, die ich damit darstellen kann. Und auf diese Weise kann ich mir dann überlegen und sagen, na gut, wenn ich also hier 256 verschiedene Werte habe, dann wähle ich halt eine Bitfolge von 8. Und das ist halt genau das, was ein Byte ist. Ein Byte ist eine Bitfolge von 8. Das heißt also, hier habe ich genau 8 Bits hintereinander, die ich hier betrachte. Und das ist so eine Grundeinheit, die man hat. Und da gibt es so die unterschiedliche Betrachtung. Wenn Sie hier beispielsweise das hier anschauen, das hier ist ein Kilobyte. Dann gibt es hier auch die Schreibweise mit dem kleinen b und das hier ist ein Kilobit. Und wenn Sie hier das anschauen, das ist ein Kilobit ist der 8. Teil von einem Kilobyte. Drum sollten Sie, wenn Sie hier irgendwie Speicher oder sonst irgendwas anschauen von der Übertragung, sollten Sie mal genau hinschauen, ist es ein großes B oder ein kleines B. Weil zum Beispiel bei der Übertragungsrate übers Rechnernetz und es steht dort, das Ganze sind so und so viel Kilobit und bei dem anderen steht Kilobyte dort, dann ist das hier 8-mal so schnell als wie das hier. Und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen genauer dann hinschauen, dass man nicht übers Ohr kaut wird. Dann gibt es natürlich so unterschiedliche Einheiten. Wichtig ist hier, ein Kilobyte ist ungleich 1000 Bytes. Und zwar, es sind nämlich 1024 Bytes. Das Ganze ist immer in Schritten von 2 und damit habe ich natürlich immer etwas mehr. Und das ist auch so bei den Speicherleuten, dass die manchmal dann hinschreiben, naja, das ist dann nicht ein Kilobyte oder ein Gigabyte, sondern unter Umständen ein bisschen weniger. Und wenn man die Mengen hier anschaut, Kilobyte ist 2 hoch 10 Bytes, Megabyte ist 2 hoch 20 Bytes, Gigabyte ist 2 hoch 30 Bytes, Terabyte ist 2 hoch 40, ist er für Festplatten. Dann geht's weiter mit Petabytes, 2 hoch 50, dann hier Exabyte, 2 hoch 60 Bytes. Das können Sie sich dann ausrechnen, wie viel dann das wirklich ist. Den Speicher, glaube ich, also so in Exabyte, den können Sie sich noch nicht wirklich leisten als Festplatte. Und dann geht es halt weiter mit Zeta und Jota. Das ist aber, glaube ich, noch nicht standardisiert. Wichtig ist hier so, das habe ich gesagt, 1000 ist ja 10 hoch 3, aber 2 hoch 10 ist nur ungefähr 10 hoch 3. Also ist immer dann 1024 und so geht es halt weiter. Das war also so mal kurz Einführung. Und was wir uns hier noch mal kurz anschauen können, jetzt hat so als Einführung, und da geht es ja auch an bei in den Übungen am Freitag mit Datenbanken. Und da geht es mal einmal so darum, dass wir sagen, na ja, warum brauche ich überhaupt eine Datenbank? Mit jedem Rechner und jedem Betriebssystem kommt ja ein Dateisystem, mit dem kann ich ja Daten in Dateien verwalten. Was bringt mir eine Datenbank mehr? Weil Datenbank, gut, es gibt MySQL, das ist umsonst, aber viele Datenbanken müssen Sie dafür zahlen. Und zweite, auch MySQL, Sie müssen es installieren, Sie müssen schauen, ob alles korrekt installiert ist. Sie müssen auch nachschauen, wenn es neue Versionen gibt, dass Sie immer wieder das Neue einspielen. Wir schauen uns an, was die Struktur der Daten in einem Datenbanksystem ist. Wir schauen uns an, was relationale Datenbanksysteme sind. Das sind so der Hauptanteil am Markt, sind relationale Datenbanksysteme und also nageln Sie mich nicht fest, aber Größenordnung, ob das jetzt 85% sind oder 83 oder 90, also genau weiß ich es nicht, weil sich das natürlich auch dynamisch ändert. Aber das ist eine sehr hohe Anzahl MySQL oder so weiter, dass Sie also auch kostenfrei nutzen können in Ihrer Umgebung. Das sind relationale Datenbank. Und dann würden wir uns noch anschauen, so grundlegende Konstrukte in HTML als ein Beispiel für ein Informationssystem. Dateisysteme, klar, ich kann eine Menge von Bytes in einer Datei speichern und diese Datei kann ich mit einem symbolischen Namen ansprechen. Und man hat also hier schon die Möglichkeit, eine Menge von Informationen oder Bytes in einer Datei zu verwalten. Und es gibt da natürlich lokale, das heißt also die auf der Festplatte bei Ihrem Rechner, oder verteilte, wie das beispielsweise hier wahrscheinlich auch am WZW ist. Sie haben hier einen Rechner, einen IT-Pool und dann sind sogenannte Dateiserver auch dahinter und die speichern dann an irgendwo Ihre Dateien und wenn Sie sich irgendwo einloggen an einem Rechner, dann holt er die entsprechenden Dateien vom Server. Sie können strukturierte Dateien ablegen und die Datensätze sind hier sequenziell abgelegt. Und zwar Datensatz für Datensatz und das ist dann sowas, man kann sagen, Zeile für Zeile. Also Sie lesen hier typischerweise immer eine Zeile nach der anderen. Und Sie fangen am Anfang an und lesen dann so mit der Zeit durch. Was sind jetzt so die Probleme, die damit verbunden sind? Und warum man dann doch für manche Sachen Datenbanken verwendet? Ein Punkt ist so, die Struktur, die ist fest mit der zur benutzenden Anwendung integriert. Das heißt also, die Anwendung kennt die Struktur, die in der Datei drin ist. Und wenn Sie jetzt beispielsweise Ihr Programm ändern wollen, was Konsequenzen hat bezüglich der Verarbeitung der Struktur der Daten, dann müssen Sie natürlich auch die Struktur der Datei ändern und haben als Konsequenz, dass Sie hier die Datei nehmen müssen, lesen und in dem neuen Format rausschreiben müssen. Also das kann unter Umständen sehr viel Aufwand bedeuten und hat möglicherweise dann so die Schwierigkeit, Sie haben eine alte Datei, können Sie aber nicht mehr lesen, weil das Programm mittlerweile nach einer neuen Struktur der Daten in einer Datei arbeitet. Das ist ein Problem. Ein anderes ist, die Dateien zwischen unterschiedlichen Anwendungen auszutauschen. Weil wir haben ja gesagt, die Struktur ist fest in der Anwendung integriert. Ich muss also alles, was mit dem Lesen und Verarbeiten hat und mit dem Schreiben, muss ich in der zweiten Anwendung auch genauso machen, wie ich das in der ersten mache. Weil sonst zerstöre ich die Struktur. Und sonst kann der andere das nicht mehr lesen. Also ich muss hier das Ganze immer, wenn ich eine Anwendung ändere, dann muss ich unter Umständen die andere Anwendung auch ändern. Wenn diese Konsequenzen auf die Struktur hat. Und alle Anwendungen lösen immer die gleichen Aufgaben, nämlich die Speicherverwaltung, das Ändern, das Lesen und Speichern steckt in jeder Anwendung drin. Ist immer dasselbe. Und da löse ich immer genau dieselben Aufgaben. Und ein anderer Punkt ist mit dem Zugriffsschutz. Der Zugriffsschutz ist typischerweise immer auf die gesamte Datei. Und da kann ich natürlich festlegen, die Anwendung ist zum Lesen der Datei berechtigt oder nicht. Aber ich kann nicht sagen, der darf die ersten 100 Zeilen lesen und dann darf er die zweiten 100 nicht lesen, die ab 300 darf es wieder lesen. Das kann ich nicht mit einer Datei machen, sondern was ich machen müsste dann, ich müsste hergehen beispielsweise und das Ganze zerteilen in mehrere Dateien. Und ein typisches Beispiel wäre jetzt sowas, dass Sie sagen, naja, ich habe eine Datei, die verwaltet mir die Personaldaten. In den Personaldaten habe ich drin die Namen von den Personen, die Adresse von den Personen und den Gehalt. Jetzt sagt man, naja, die Sekretärin darf den Gehalt nicht lesen, aber die Adresse muss sie natürlich lesen und die Namen. Das kann ich jetzt so mit einer Datei nicht machen, weil ich habe keinen selektiven, also hier kein selektiver Zugriffsschutz. Also hier kein selektiver Zugriffsschutz. Andere Probleme. Zugriff und Änderung ineffizient. Ich lese das Ganze immer von vorne. Und wenn ich jetzt zwischendrin irgendwas ändern muss, dann muss ich mal von vorne lesen und muss suchen, wo ist dieser Punkt, was ich ändern will. Ich kann nicht einfach an die Stelle da genau hinspringen, wenn ich nicht weiß, wo es ist. Sondern muss ich mal von vorne lesen. Kein gleichzeitiger Zugriff von mehreren Benutzern, wenn mehrere Prozesse zugreifen. Da kann es passieren, wenn mehrere gleichzeitig zugreifen. Im guten Fall kriegen Sie die Meldung, der zweite Benutzer, tut mir leid, du darfst nicht rausschreiben, weil nämlich die Datei von jemand anders belegt ist. Wenn Sie Pech haben, sagt das Betriebssystem gar nichts, sondern der letzte ist erfolgreich, der schreibt das rein, alles was der andere vorher geändert hat, ist verloren. Und der erst als erster geschrieben hat, der merkt es später und sagt, hoppla, ich habe doch das geändert, warum ist das nicht mehr drin? Das ist nicht mehr da, ist verschwunden. Und Rücksetzen von System abstürzen. Sicherheitskopien gehen nur für die komplette Datei. Wer macht Sicherheiten von seinen Daten hier? Regelmäßig. Tja, das sind jetzt schon erheblich weniger. Wahrscheinlich, wenn Sie dann mal Ihre Bachelor- oder Master-Thesis schreiben, dann, glaube ich, machen Sie das schon. Und dann wird man nämlich paranoid und hat natürlich dann so die Angst, dass einem das verloren geht. Und ich weiß halt so früher, als man noch das mit der Schreibmaschine geschrieben hat, dann hat man das immer mitgenommen. Und man hat das Auto auch nirgendwo abgestellt. Nicht, dass dann jemand sein Auto klaut mit dem Rechner oder mit den Schreibmaschinengeschriebenen, sondern das hat man immer dabei. Und da machen es dann natürlich auch immer Backups. Die Datenbanksysteme wird man nur ganz kurz noch anfangen, bevor wir dann zentral einsteigen. Und zwar natürlich habe ich so in der Informationsgesellschaft, dass ich immer größere Mengen habe. Die Statistiken ist so, dass sie jetzt halt innerhalb kurzer Zeit sehr viel mehr an Daten produzieren, als wie in den letzten 1000 oder 2000 Jahren überhaupt an Information entstanden ist, sondern das machen sie schon innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen. Und klar, mit jeder YouTube-Veröffentlichung, mit jeder Flickr-Veröffentlichung haben sie natürlich eine ganze Menge von Informationen. Und diese Daten werden typischerweise in Datenbanksystemen gespeichert. Ist auch so, dass sie natürlich sehr häufig Kombination Datenbank und Dateisystem. Beispielsweise, wenn Sie YouTube anschauen, die ganzen Metainformationen speichern Sie in der Datenbank. Die Videos speichern Sie typischerweise in einem hocheffizienten Dateisystem. Aber der ganze Zugriff darauf geht nur über die Datenbank und nicht über das Dateisystem. Und man hat hier sowas, dass man also hier beispielsweise das Allgemeine noch sich überlegen kann, anwendungsübergreifende Speicherung und Datenorganisation, Die Datenbank ist einfach die Datenmenge, die man hat, mit dem Strukturmodell, das heißt, wie meine Daten überhaupt strukturiert sind und abgelegt sind. Und das Datenbanksystem, das besteht jetzt aus zwei Teilen, nämlich den Daten, nämlich die Datenbank und der Software für die Speicherung und zum Zugriff. Und was spielt alles für den Zugriff, die Operation, eine Rolle? Ich kann Daten eintragen, ich kann Daten löschen, ich kann Daten verknüpfen und macht ja Facebook. Und wichtig ist es so, Daten mit langer Lebensdauer, um das geht es also hier, und typischerweise große Datenmengen, nämlich hier, wir reden von Gigabytes und Terabytes. Wenn Sie hier beispielsweise sagen, na ja, Sie speichern hier ein paar Informationen, nämlich wie viele Flaschen Wein Sie in Ihrem Keller zu Hause haben, und dann haben Sie 10 Flaschen im Keller unten, dann kann man sich überlegen, muss ich da jetzt wirklich eine Datenbank machen oder reicht es, wenn ich also hier die entsprechenden Daten in einer Datei mir speichere. Also hier oder auch, weiß ich nicht, wie viele Marathonläufer das es hier gibt, wie viele Marathonläufe ich schon habe, kann man sich überlegen, schreibe ich das in eine Datei rein oder schreibe ich das Ganze in eine Datenbank rein. Damit würde ich heute hier schließen und es geht dann in dem logischen Aufbau weiter. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Start und